Aber die Medikamente hat sie auch alle gut vertragen?
Ja, die hat sie alle gut vertragen. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Leberwurst sie gegessen
hat. Manchmal muss Bestechung sein, oder?
Das ja, ist ja auch nimmt richtig. Das ja sonst gar nicht. Und wir haben ein bisschen Ballaststeck verloren, gell?
Okay, das ist doch auch gut. Oder?
Trotz der Leberwurst.
Ja, aber es ist ja auch ganz wichtig, dass wir die ganzen Behandlungen positiv unterstützen. Weil wir wollen ja nicht den Hund vergewaltigen und dazu zwingen, sondern wir wollen ja langfristig, dass das funktioniert für sie alle.
Ja, ich hätte auch gar nicht gewusst, wie ich die ganzen Tabletten, das waren ja voll viele, ja, ja. In die reinkriegen soll, außer mit Leberwurst. Ja.
Wettrekorder. Stimmen aus der Tiermedizin. Leberwurst, Andreas. Leberwurst habe ich keine mitgebracht. Ich habe heute ein paar süße Teilchen wieder hier auf den Tisch gelegt für unsere Aufnahme. Aber bevor du dazu was sagen darfst, du hast mich allein gelassen.
So kann man das nicht sagen. Ich war auch auf Arbeit, denn während du die Dr. Ariane Neuber-Watts in Königswinter besucht hast für diese Ausgabe, war ich in Bielefeld, denn dort hat parallel der Kleintier-Intensivkongress des Bundesverband der praktizierenden Tierärzte stattgefunden zum Thema, jetzt kommt es, Gastroenterologie. Also ich war auch mit dem Thema befasst, Allergien, Hautkrankheiten und habe übrigens dort auch die Edda Hoffmann getroffen. Das ist die Tagungspräsidentin des DGVD-Kongresses, der vom 12. bis zum 14.06. in Düsseldorf stattfindet. Das ist die Dermatologengesellschaft in der Veterinärmedizin.
Dann bist du entschuldigt, weil ich hole es nochmal unsere Zuhörenden rein. Wir von Wettrekorder, Andreas und ich, nehmen uns eigentlich nämlich vor, immer gemeinsam dorthin zu fahren, wo die Geschichten sind. Oder wir machen wie in der letzten Ausgabe einen virtuellen Roundtable, um ganz viele Perspektiven auf einmal an den Tisch zu kriegen. Aber sonst sind wir mit den Mikrofonen unterwegs. Und natürlich war das abgesprochen. Und ich wusste natürlich, dass Andreas in Bielefeld am Start ist und weitere Informationen besorgt. Aber er möchte etwas sagen, er hebt den Finger. Das könnt ihr nicht sehen und auch nicht hören, aber ich sehe es.
Ich wäre tatsächlich auch sehr, sehr gerne mit in die Praxis Hund, Katze, Haut gefahren. War auch schon mal da vor 4 Jahren. Also ich weiß, wo du dich da aufgehalten hast und schätze vor allen Dingen die Ariane Neuber-Watts sehr, weil die ist schon seit 25 Jahren im Geschäft.
Ich kenne die Praxis aus 2 Perspektiven. Ich bin nämlich schon mal da gewesen mit einer unserer Hündinnen, die allergische Hautreaktionen hat, also einen starken Juckreiz und jetzt eben ein Mikrofon und es war so cool, als ich ankam. Ich mache die Tür auf, komme im Köfferchen da rein mit unserem Aufnahmeequipment und vorm Tresen steht, und die Rasse habe ich so lange nicht gesehen, Basset. An der Leine der Besitzerin natürlich. Und guckt mich an und wirkte erst so ganz träge und so, scheiße, beim Arzt und so, ne? Und dann sah der mich und strahlte und kam auf mich zu und ich hatte schon die erste, ich wurde das erste Mal abgeschleckt. Und ich war, und darüber werde ich gleich ja noch ein bisschen erzählen, tatsächlich bei 2 Patienten mit dabei im Sprechzimmer. Es war ein ganz intensiver Vormittag. Ich war mit im Labor. Wir haben viel auch über Praxisorganisation gesprochen. Darüber werden wir uns auch noch unterhalten. Also ich hatte einen mega Vormittag. Das kann ich hier an der Stelle auf jeden Fall mal sagen.
Hat sie dir auch ihr Mikroskop gezeigt?
Hat sie. Da habe ich sogar nachher, haben wir noch ein bisschen O-Töne von, wie wir beide im Labor stehen. Und ich habe auch versucht, was zu erkennen. Ich hatte ja mal 4 Semester Biologie. Viel ist nicht mehr davon übrig, kann ich an der Stelle verraten. Ja, also Hund, Katze, Haut, eine Praxis mit dem Schwerpunkt Dermatologie. Und wir haben 2 Dinge gemacht. Ich habe mich mit Dr. Watts unterhalten, ein Interview geführt und habe dann aber auch O-Töne aus der Behandlung aus dem Labor mitgenommen. Und beides, ja, wollen wir euch hier so ein bisschen auf die Ohren geben. Denn wir machen mit dieser Ausgabe und der nächsten Wettrekorder-Ausgabe so einen kleinen Schwerpunkt Allergie. Das ist ein super wichtiges Thema.
Definitiv.
Und in dieser Ausgabe gucken wir praktisch auf das ganze Thema. Wie präsentiert sich das in der Niederlassung? Und in der nächsten Ausgabe wollen wir ein bisschen aus dem Standpunkt der Wissenschaft, der Forschung gucken, was gibt's Neues? Also es gibt jetzt schon spannende Therapieoptionen, zumindest beim Hund. Aber was passiert dann noch? Was ist Spannendes zu erwarten? Weil Allergie ist hochkomplex. So viel habe ich jetzt schon verstanden. Willst du noch was sagen, wen wir in der nächsten Ausgabe dann hören werden? Vielleicht spoilern wir es jetzt schon mal.
Wenn ich das darf.
Bitte, 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 bitte.
Da bin ich auch nicht dabei, mein Lieber. Aber du hast dann das große Glück, einer der absoluten Experten, Dermatologie-Experten weltweit eigentlich zu sprechen. Das ist der Professor Ralf Müller der LMU.
Ludwigs-Maximilian-Universität in München. Und das Lustige ist, Doktorin Wotz kennt ihn natürlich auch bestens. Die beiden haben auch schon zusammengearbeitet und er hat sie auch schon so ein bisschen noch beeinflusst auf ihrem Weg in die Dermatologie. Das hat sie mir im Interview verraten. Wenn du einverstanden bist, dann springen wir rein ins Gespräch mit ihr. Und sie hat erstmal klargestellt, was wichtig ist als Dermatologin, als Dermatologen. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich noch im Ohr hatte das, was wir im TZZ, im Tierzahnzentrum gehört haben, nämlich, dass es schön in der Tierzahnmedizin ist, da kommt der Patient, die Patientin, der mit einem Zahnproblem, man arbeitet dran und ein glücklicher Patient geht wieder raus. Und das ist in der Dermatologie ganz anders.
Definitiv.
Wenn man als Dermatologe nicht gerne redet, dann ist man verloren. Dann ist man kein guter Dermatologe, weil man muss halt Überzeugung, man muss immer wieder das Gleiche erklären. Aber das, was es wirklich spannend macht, ist, dass zwar, also ich weiß nicht, 90% meiner Patienten sind Allergiker, aber jeder ist ein bisschen anders. Und das liegt daran, jedes Tier ist anders. Jede Erkrankung, Ausprägung der Krankheit ist ein bisschen anders. Auch wenn es alles Allergiker sind, der eine hat halt nur in Anführungszeichen Ohrenentzündung, der andere hat meist Pfotenentzündung, der andere hat Juckreiz. Also es variiert schon ganz enorm und jeder Besitzer ist anders. Und das sind so die Faktoren, die es halt trotz alledem spannend machen. Ich mache jetzt seit 25 Jahren Dermatologie und nichts anderes. Und trotz alledem ist jeder Tag schön und spannend, weil einfach so viele Variablen drin sind. Das macht wirklich Spaß.
Sie hat es gesagt, weil so viele Variablen drin sind. Und das habe ich an dem Tag selber auch erleben dürfen. Der erste O-Ton, den ihr gehört habt, da war die Patientenbesitzerin mit der Pina da. Pina ist eine französische Bulldogge und die bringen leider rassetypisch häufig Herausforderungen mit der Haut mit. Das kannte ich schon, was ich nicht wusste, dass es auch andere Rassen gibt, die da rassetypische Herausforderungen mitbringen, zum Beispiel Flat-Coated Retriever. Und das war der zweite Patient, den ich kennenlernen durfte und da hatte ich einen sehr schönen Moment. Ich kniete im Sprechzimmer, schön in der Ecke, habe mich zurückgehalten und nur das Mikro am Start und wollte nur akustisch dabei sein. Und dann sagte die Patientenbesitzerin, kann ich ihn loslassen? Und ich sagte, ja klar, lassen Sie ihn los. Ja, aber dann werden Sie gewaschen. Und ich dachte so, ja, die übertreibt. Und dann kommt dieser Hund straight auf mich zu und dann hatte ich einmal Waschanlage komplett einmal durchs Gesicht. Und er parkte auch quer vor mir ein, weil ich natürlich offensichtlich nicht derjenige war, der ihn irgendwie untersuchen wollte, sondern bei mir konnte er sich sicher fühlen und wollte dann gestreichelt werden bis zum Umfallen. Und ich fühlte mich auch sehr wohl.
Wer übrigens sehen will, wie diese Patienten aussehen und wie Sascha sich mit den Hunden zeigt, dem empfehle ich den Artikel, der auf Just for Vets auf der Startseite zu sehen ist, beziehungsweise in der nächsten Ausgabe der Katzenmedizin, der Nummer 28. Kleine Eigenwerbung. Ist es okay, Sascha?
Ja, das ist völlig okay. Aber die Hundebilder sind auch in der Katzenmedizin?
Ja, in dem Fall ja.
Okay. Lass uns da kurz bleiben. Bevor wir reinspringen, ich habe einen O-Ton mit dabei und der passt aber eigentlich ganz gut dazu. Doktorin Wotz nimmt da Proben. So geht sie immer vor. Es gibt keinen Tisch in dem Besprechungszimmer, wo das Tier hochgehoben wird, sondern sie geht auf die Ebene des Tieres, finde ich ganz spannend. Dann geht sie mit Tesafilm, mit Stäbchen an die Tiere, um die Proben zu entnehmen. Stäbchen um aus den Ohren, Tesafilm um von Wunden, das hören wir jetzt gleich auch, wie sie dir was abnimmt und ist dabei immer super zugewandt, macht das mit einer Ruhe, lässt die Tiere immer erstmal gucken, was ist das, was da jetzt auf sie zukommt und schwupps hat sie die Probe, ehe man sich versieht. Und die Katzen, deshalb der Gedanke, das ist ihr nämlich auch ganz wichtig, die ganze Praxis ist cat-friendly zertifiziert, eigenes Sprechzimmer und sie schafft das eben auch bei Katzen, die sonst vielleicht als schwierig gelten, da wird sie noch drauf eingehen später im Interview, weil sie den Luxus Zeit hat in der Praxis, weil sie so fokussiert arbeiten kann. Andreas, wenn du einverstanden bist, hören wir mal kurz in die Probenentnahme rein.
Auf jeden Fall.
Wie sie das macht.
Ich würde jetzt eine Probe aus den Öhrchen nehmen und vielleicht noch von dieser krustigen Stelle da. Und das schaue ich mir dann gleich unter dem Mikroskop an. So, süßer. Ach, und vom Hals brauchen wir auch natürlich noch eine Probe. Wo genau am Hals ist es denn am schlimmsten so juckreizmäßig?
Vorne.
Sieht's? Schön in der Haut ist, dass man ganz leicht die Proben nehmen kann in der Regel. Das ist leichter als von der Leber. Ja. Machst du mal, sieht's? Ja, prima. Schau hier. Ganz toll machst du das. Warte, warte, warte.
Das war wirklich total spannend zu sehen, mit welcher Souveränität, Ruhe, sie das macht mit dem Tier. Der hat keine Sekunde Angst gehabt. Hier, das Sitz übrigens war dann die Belohnung. Der hat dann noch allergiegerechte Leckerlis bekommen und hat das super mitgemacht. Ne? Also sie hat den auch auf den Bauch gedreht, weil sie unten am Bauch mal gucken wollte, wie es da ist. Kein Druck, kein Zwang, alles in Ruhe. War ziemlich beeindruckend.
Als ich vor 3 Jahren da war, habe ich das auch erlebt, dass diese Ruhe ansteckend ist. Die Tiere sind extrem relaxed, aber auch die TierbesitzerInnen, die ja mindestens genauso leiden unter den Problemen ihrer Tiere. Und ich glaube auch nur deswegen kann die so arbeiten, oder?
Absolut. Und das, was du sagst mit den Tierbesitzenden, darauf geht's im nächsten Teil des Interviews auch ein, wie sehr die mitleiden. Schlaflose Nächte, weil das Tier sich juckt. Also das ist tatsächlich so ein allergiegeplagter Hund. Das habe ich jetzt auch bei dem zweiten Patienten, wo ich mit dabei sein durfte, gemerkt. Das werden wir gleich noch hören. Der hat viele Baustellen, der hat Läuse und Flöhe, wie es so schön heißt. Eine ganz engagierte Besitzerin. Aber das muss man natürlich auch machen und wollen. Ne? Das ist schon auch eine Verantwortung, die man da übernimmt. Und da würde ich gleich auch gern was zu sagen. Jetzt springen wir mal rein und dann erzählt sie uns, wie sie ihre Ausbildung, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, Dermatologin zu werden und was ihr wichtig ist.
Ich habe Praktikum gemacht in London in einer Praxis. Das war eigentlich eine Allgemeinpraxis, aber der hatte jeden Tag einen Visiting Specialist. Das heißt, jeden Tag kam jemand, der entweder Derma gemacht hat. Da war einer, der machte Homöopathie. Da war einer, der war für Augen zuständig, ein Ophthalmologe. Da war ein Orthopäde, ein Weichteilchirurg. Alles war vertreten. Der Dermatologe war ein total netter Mensch, der mir das wirklich alles so richtig erklärt hat. Wie gesagt, Kommunikation ist in der Dermatologie einfach alles. Und das fand ich faszinierend, weil ich da schon gesehen habe, man kann zwar die Tiere nicht heilen, aber die haben ja enormen Leidensdruck. Man kann denen einfach eine super Lebensqualität bescheren. Und es gilt hier nicht nur fürs Tier, es gilt ja für die ganze Familie. Es leiden ja alle drunter. Mhm. Wenn der Hund nachts nicht durchschläft, schlafe ich als Besitzer auch nicht durch. Das heißt, oft kommen die Leute wirklich mit schwarzen Ringen unter den Augen, weil sie wirklich seit langem nicht mehr richtig schlafen können. Und wenn man die dann das nächste Mal sieht und es geht allen gut und alle sind entspannt und der Hund hat wieder Fell und die Ohren sind wieder gut, das ist so befriedigend, so ein tolles Gefühl, dass man nicht nur den Hammer rausgenommen hat und irgendein Bein repariert hat. Ich meine, ich möchte das jetzt gar nicht unter den Scheffel stellen. Das ist auch eine tolle Sache, die ich nie hinkriegen würde. Aber nein, es ist einfach ganz toll, diese Lebensqualität wiederherstellen zu können.
Ich habe Doktorin Watts, weil sie in England, sie hat es erzählt, gelernt hat, hat sie natürlich den Blick über den Tellerrand, kennt sich bestens aus, mal gefragt, wo Deutschland denn so steht, wenn wir auf die Dermatologie gucken, eben im Schwerpunkt Dermatologie. Und das ist, was sie mir im Interview geantwortet hat.
Als ich ging damals, war ganz viel, was ich noch kannte, so Einzelkämpferpraxen, noch mehr Gemischpraxis, denke ich mal. Und mittlerweile hat sich das ja ganz gut entwickelt. Und es gibt viele Zentren, die halt auch mehrere Tierärzte haben und so weiter. Und ich habe das Glück, dass hier in der Gegend wirklich ganz viele tolle Kollegen sind, die auch viel überweisen. Und ich sehe mich auch in keiner Weise als Konkurrent zum allgemeinen Praktiker. Ganz ehrlich, Hut ab, was die alles leisten. Ich habe mich in der allgemeinen Praxis oft wirklich unzulänglich gefühlt. Man muss ja alles so ein bisschen können und alles, was durch die Tür kommt, muss man irgendwie mit umgehen. Ich finde es halt auch wichtig, dass man seine Grenzen kennt. Es ist ganz toll, dass es halt diese Vielfalt gibt. Jeder hat so das, was seinen Interessen entspricht und kann sich dahin entwickeln. Für jeden gibt es seine Nische in der Tiermedizin, finde ich. Und ich habe meine Nische gefunden, mit der ich glücklich bin. Also es ist ja nicht nur, dass dann ein Hund mit Haut durch die Tür kommt, sondern der hat ja auch noch das und das und das. Und natürlich würde ich nie mir rausnehmen, dass ich da besser bin als jemand in der Allgemeinpraxis. Und ich mache das auch möglichst, dass ich andere Sachen vermeide. Also wir haben zum Beispiel gar keine Wurmtabletten da oder wir impfen nicht. Wie gesagt, wir sehen uns nicht als Konkurrenz, sondern wir sehen uns eigentlich als Unterstützung der Allgemeinpraktiker, wo die meinen, okay, hierhin und nicht weiter. Und da setzen wir dann an und machen halt ganz speziell unsere Hautsachen. Wir haben auch nur Hautmedikamente im Schrank. Und da ist ganz klar unsere Expertise. Aber ich denke, man muss schon so ein bisschen den Überblick auch haben, dass man nicht dann sagt, okay, der Hund hat auch Epilepsie. Da muss man natürlich auch von der Hautseite ein bisschen drauf eingehen, denke ich.
Du hast immer ja so einen sehr breiten Blick in die Versorgung, tiermedizinische Versorgung in Deutschland, einfach durch deine Arbeit. Ja, wie ist es denn, der Status quo aus deiner Perspektive, was die Dermatologie angeht?
Ich glaube, dass sich gerade dieses Feld in den letzten Jahren total entwickelt hat, im Positiven. Die Familie, Dermatologiefamilie wächst und gedeiht. Ich habe vorhin schon mal von dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Veterinärdermatologie erzählt, die einmal im Jahr einen großen Kongress organisiert. Da sind ungefähr 500 oder 600 in Dermatologie interessierte KollegInnen mit dabei. Und es ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Das heißt also, ich weiß auf jeden Fall, dass dieses Einzelkämpfertum eigentlich sich verabschiedet, Schnee von gestern ist, und dass das Miteinander deutlich sich verbessert hat.
Das Miteinander hat sich verbessert unter den DermatologInnen, also in dem Fach, aber natürlich auch die Zusammenarbeit mit den überweisenden Praxen ist ganz wichtig und entscheidend, und darüber haben wir uns auch unterhalten.
In England habe ich immer scherzend gesagt, ein Drittel wird überwiesen, weil die Krankheit so schwierig und kompliziert ist und schwierig unter Kontrolle zu bringen. Ein Drittel wird überwiesen, weil das Tier ein bisschen schwieriger ist. Und ein Drittel wird überwiesen, weil der Mensch ein bisschen schwieriger ist. Ich weiß nicht, ob die Zahlen so stimmen. Das war mir so ein Scherz. Ja. Aber es ist schon so, dass, und das finde ich auch durchaus legitim, wenn ein Besitzer schwieriger ist, der braucht vielleicht ein bisschen mehr Hilfe und ein bisschen mehr Überzeugung. Und das ist auch gar nicht negativ. Oft ist es ja so, dass die einfach Angst haben und besorgt sind um ihr Tier und deswegen einfach mehr Hilfe brauchen, das gut zu managen. Ich bin Spezialist für Haut und nicht weiter. Das ist ganz klar. Wir nehmen niemandem was weg. Aber die Kommunikation läuft super. Also entweder kommen die Leute, also die können mich natürlich auch einfach so finden, da kommen auch welche, aber wir haben es eigentlich lieber, wenn wir mit der Praxis zusammenarbeiten, und wir schicken auch immer einen Bericht zurück, weil es ist ja ganz wichtig, dass wir wissen, was die sonst noch an Medikamenten bekommen und dass die Praxis dann weiß, was wir verordnet haben, weil das kann ja auch einen Einfluss haben auf das, was ansonsten noch so passiert. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dass da eine gute Zusammenarbeit ist.
Eine gute Zusammenarbeit, dafür ist natürlich auch ein gemeinsamer Kenntnisstand wichtig. Und das fand ich ganz spannend, das habe ich als Patientenbesitzer sozusagen auch erfahren dürfen. Die Praxis Hund, Katze, Haut arbeitet quasi papierlos. Also wenn du einen Termin machst, kriegst du schon ein PDF zum Ausfüllen, wo du eine Anamnese schon draufschreibst. Das liegt dann schon vor. Die komplette Dokumentation läuft papierlos im Praxismanagementsystem. Und das finde ich ganz cool, das werden wir nachher noch hören, wenn du wieder zu Hause bist, kriegst du die Befundung, und zwar so, dass du sie auch verstehst, wenn du nicht Tiermedizin studiert hast, nochmal zugeschickt. Also das, was besprochen wurde, wird dir quasi in einem Ergebnisprotokoll nochmal zugesandt. Und das ist ein ganz spannender Punkt, weil sie sagte, das ist natürlich super, wenn wir das insgesamt haben, alles schriftlich dokumentiert, dann gehen natürlich gerade bei den komplex erkrankten Tieren viele Dinge viel schneller. Ne? Dann hast du einen mit einer Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel, dann siehst du die Werte, die in der allgemeintiermedizinischen Praxis abgenommen worden sind und. Und da arbeitet sie dran, ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber ich finde die da schon ziemlich weit fortgeschritten.
So läuft das übrigens auch mit den überweisenden Haustierärztinnen. Die bekommen natürlich halt auch eine Rücküberweisung. Klar. Und das Ganze.
Ich habe sie im weiteren Verlauf des Gesprächs natürlich gefragt, was sind so die häufigsten Dinge, mit denen sie zu tun hat. Gut, die Antwort ist wahrscheinlich gar nicht so überraschend, wenn wir vorher gesagt haben, wir machen Schwerpunkt Allergie. Hier ist sie trotzdem.
Definitiv Allergien in allen Ausprägungen. Da sind natürlich viele, die so Spezialsituationen haben, wie die haben wie gesagt, in Anführungsstrichen nur eine Otitis. Ich sage das in ganz großen Anführungsstrichen, weil ich hatte selbst schon Ohrenentzündungen und ich frage das auch immer die Besitzer. Und oft ist es so, dass die sagen, ja, als Kind hatte ich das mal. Und ich finde allein das ist schon bezeichnend, weil wenn man sich erinnert an den Schmerz der Otitis als von vor 40 Jahren, das sagt schon was aus, denke ich. Otitis ist ein ganz großes Thema, aber das sind halt in der Regel auch Allergiker. Juckreiz ist ein ganz großes Thema, wo die Leute dann einschließlich ihrer Patienten, also Hunde, nicht schlafen können. Aber auch, wie gesagt, Pfotenentzündungen, Pyodermin, sage ich jetzt mal so, aber eigentlich Pyodermie ist eine bakterielle Entzündung der Haut. Aber wissen wir mittlerweile, ist eigentlich eine Dysbiose. Das heißt, es ist eigentlich, dass die normalen Bakterien und oder Hefen sich einfach so vermehren, weil was schief läuft, weil die Allergie da ist, dass die dann quasi überwuchern können. Ich erkläre das den Leuten immer sowieso, das ist ein Tümpel im Wald. Eigentlich ist es ein Biotop, ist eine Artenvielfalt, es ist alles im Gleichgewicht. Dann gehen wir hin, wir füttern die Enten und dann wird alles grün, weil es umkippt, weil die Algen sich so vermehren auf Kosten aller anderen. Und genau das Gleiche passiert auf der Haut. Irgendwas läuft schief. Wir müssen rausfinden, wer im übertragenen Sinne die Enten füttern geht. Und wenn wir das rausgefunden haben und das stoppen können, ich meine, man kann ja Allergien natürlich nicht ausknipsen, aber man kann sie positiv beeinflussen, dann haben wir halt viel getan, um diese Algen, sprich die, also oder die bakterielle oder Hefeentzündung wieder unter Kontrolle zu bringen. Wir müssen natürlich auch an der Infektion oder Dysbiose arbeiten, aber wir müssen natürlich auch die Grundursache wieder in richtige Bahnen lenken. Gut, ich schaue mir die Proben an und dann sind wir gleich wieder da. Ja? Okay. Und das war wieder so ein Fall, der so richtig deutlich zeigt, keiner ist wie der andere. Er hat halt ganz ausgeprägt die Magen-Darm-Problematik, aber jetzt halt auch noch die Schilddrüse und die hormonelle Sache. Und das ist bei der Rasse sehr häufig, dass die nach der Kastration, dass sich da das Fell wirklich sehr ändert. Wahrscheinlich einer der Gründe, warum die nicht mehr so viel kastriert werden. Aber mein Gott, das ist ja auch immer eine Einzelfallentscheidung. Wenn der Hund Probleme hat, dann macht das natürlich Sinn. Also hier sind so ein paar Hefen, aber es ist nicht extrem. An der Seite schauen wir mal. Das sind ganz viele neutrophile Granulozyten, also ganz viele Entzündungszellen. Das ist jetzt vom Hals. Da sind so ein paar Bakterien, nicht furchtbar viele, aber es sind ein paar da. Das heißt, da müssen wir dran arbeiten.
Sascha, wenn ich das so höre, weiß ich ganz genau, dass das kein Feld ist, was mich so richtig abholt. Ne? Ich finde es spannend, trotzdem finde ich... Ist nicht meine Sache. Wie hast du es denn empfunden?
Ich fand's super spannend. Wir sitzen da, wo was wir gerade gehört haben, im Labor. Es gibt ein kleines Labor, Mikroskop, und dann werden die Proben auf den Träger gelegt und kommt noch ein bisschen Flüssigkeit dazu. Vorher werden sie angefärbt und dann wird gesucht. Was gibt's denn da? Haben wir ja gerade akustisch begleiten zu dürfen. Und das fand ich total cool, diesen Moment, dass man das so alles in der Hand hat. Du nimmst die Probe, gehst mit der Probe direkt rüber, guckst nach, was findest du da, und aus dem, was du findest, aus der Befundung, dann eben gleich auch eine Diagnose abzuleiten und auch Handlungsempfehlungen geben zu können. Klar ist es nicht wie, ich ziehe den Zahn und dann ist es erledigt, die Detektivarbeit geht weiter, aber ich fand's mega, diesen Wechsel da hin und her und dieses, ja, das, was du sagst, Haut ist natürlich auch immer, darüber reden wir gleich, was nach außen geht, also was man auch, wir Menschen ja auch, wenn wir Defekte auf der Haut haben, die verbergen wir gerne, das hat ja immer irgendwas mit dem ästhetischen Empfinden zu tun, kann auch zu schaden. Ja,
oder mit der Psyche.
Natürlich, genau. Die Haut ist der Spiegel der Seele, gibt's ein Sprichwort. Aber ich fand's mega spannend und fand's auch super, dass ich bei diesen ganzen Schritten daneben sitzen konnte und drauf gucken konnte. Dieses Mikroskop hat oben ein großes Digitaldisplay und das hat sie mir auch erklärt. Das nutzt sie manchmal, um den Besitzenden auch zu zeigen, was da los ist. Also, dass die einfach sehen, ah krass, da haben wir einen bakteriellen Befall. Oder was sie gesagt hat, die Granulozyten, das war eben eine Entzündung bei dem Hund, die da im Gang war. Und das kann man dann super plastisch den Leuten erklären. Ich habe eben über die Ästhetik und das Empfinden der Haut gesprochen. Das war was ich Sie gefragt habe. Ich habe in der Humanmedizin mal eine Zeit lang Veranstaltungen auch im dermatologischen Bereich begleitet. Und da gibt es viel, die sich auch rein auf ästhetische Gesichtspunkte stürzen. Völlig in Ordnung. Mhm. Also wo es nicht um Pathologien auf der Haut oder irgendwas geht, sondern einfach nur darum, ich möchte gern so oder so aussehen oder das und das missfällt mir. Und ich habe Sie gefragt, ob es das bei den Tieren auch gibt. Also ob es Besitzende gibt, die sagen, der Hund, der verliert so viel Fell, das sieht doof aus. Gibt es tatsächlich. Sie sieht das aber sehr kritisch, weil wir natürlich mit unserem ästhetischen Empfinden auf das Tier schauen. Und was ihr dabei durch den Kopf geht, das hat sie mir da auch noch erzählt.
Lass mal hören.
Ich verstehe schon, wenn man so ein kleines Wollknäuel kauft, dann möchte man auch, dass das kleine Wollknäuel ein kleines Wollknäuel bleibt. Aber im Endeffekt muss man sich halt immer fragen, mache ich das für den Hund oder mache ich das für mich? Und einige Sachen muss man sich halt überlegen, ob das so sinnvoll ist. Ja, und für mich ist, wie gesagt, immer die Lebensqualität des Patienten wichtig. Klar, es schließt auch irgendwo die Lebensqualität des Besitzers ein. Ich könnte mir vorstellen, dass die dann auch komische Blicke auf dem Spaziergang kriegen. Das muss man natürlich auch, kann man auch nicht unterschätzen. Aber dann versucht man immer so einen Kompromiss zu finden und zu schauen, was findet man, was dem Patienten helfen kann, was aber nicht schadet, aber trotzdem mit dem kosmetischen Problem vielleicht umgehen kann.
Spannende Perspektive, ne? Finde ich. Also ich kann das total nachempfinden, als ich in die Praxis kam. Ich habe ja einen Hund noch unterschlagen. Es war ein älterer Hund mit fast keinem Fell mehr, der aber, das hatte sie mir erzählt, wahnsinniges Problem hatte. Der hat extrem schlecht gerochen über ganze Jahre, hatte eine extrem schlechte Haut, Katastrophe. Und jetzt hat er eben nur kein Fell mehr gerade, aber die Hautprobleme sind halt weg. Der riecht nicht mehr, der fühlt sich wohl, der hat eine gesteigerte Lebensqualität. Und das so im Hinterkopf habe ich gedacht, ja, der sah irgendwie nicht so aus, wie man sich jetzt einen Hund vorstellt. Und es ist keine Nackthundrasse gewesen, ne? Mhm. Sondern, aber das ist ja meins. Und wenn es dem Tier gut geht, das ist ja das Wichtigste. Und dann kann ich auch sagen, hey, guck mal, mein Hund sieht eben anders aus als alle anderen Hunde. Aber es ist schwierig. Also.
Und ich stelle mir gerade noch mal diesen langen Leidensweg davor. Gerade dieses Hundes vor, was der alles hinter sich hat und wie viele Tierärzte ihn wohl schon gesehen haben oder wie viele Tierarztpraxen er rein musste und wo was probiert wurde. Und jetzt, naja, es hört sich ja nach einem Happy End plus an.
Ja, absolut, absolut. Wir haben über Katzen zwischendurch gesprochen. Cat-friendly, das ist ja ganz wichtig. Und ich hole die Katzen jetzt hier raus, weil meine Frage zum Schluss ist ja in einem Interview meistens, gibt's Wünsche, die man hat? Und da werden wir gleich was zu hören. Ich muss noch zwei Sachen loswerden. Cat-friendly, das war ihr wichtig. Und was sie auch macht ist, und das passt bei der Dermatologie auch sehr gut, wir haben heute häufig mit bakteriellen Entzündungen zu tun. Aber sie ist da sehr, sehr sorgfältig, was die Antibiose angeht. Sie hat ein Antibiotic Stewardship. Das bedeutet, den Einsatz von Antibiotika sehr genau zu schauen. Nicht gleich immer mit den großen Geschützen auf alles zu schießen, wegen Resistenzen, sondern dann genau hinzugucken. Und das war ihr eben auch sehr, sehr wichtig. Und vielleicht noch einen Gedanken, bevor wir zu den Wünschen kommen. Das fand ich auch ganz spannend. Es gibt Rassen, die mehr zu Allergien neigen und Rassen, die weniger zu Allergien neigen. Und darüber haben wir auch gesprochen. Und dann hat sie gesagt, das ist schon, sieht sie die Verantwortung bei allen. Auch bei den Züchtenden. Das hat sie aber ganz vorwurfsfrei gesagt. Das ist mir wichtig, dass ich das so sage. Aber sie sagt, wir müssten natürlich schon schauen, dass wir in der Zucht jetzt nicht noch explizit die Tiere nehmen, die gerade einen hohen Leidensdruck haben aufgrund einer Allergie oder eben starke allergische Beschwerden für die Weiterzucht, sondern dass man da schon selektiert und die Möglichkeiten hat man und dass man auch offen mit den Interessierten darüber spricht, dass die Tiere eben eine Allergieneigung haben oder dass das in der Zucht vorkommt.
Das ist auch, glaube ich, nochmal ein Thema, dass wir uns nochmal ein heißes Thema, das wir nochmal anpacken sollten.
Ja, ich fand den Aspekt, dass die Verantwortung eben auf mehrere Schultern gehört. Es ging nicht um Schuldzuweisung, sondern zu sagen, wer kann wo welche Schraube drehen, damit wir am Ende gesunde Tiere haben und entspanntere Besitzende und, ne, also das sind ja Dinge.
Glückliche Hunde.
Und glückliche Hunde, genau. Und glückliche Katzen. Und damit sind wir jetzt bei ihrem Wunsch. Hier ist, was sie sich wünscht, was sie mir gesagt hat im Interview.
Oh, ich hätte gerne mehr Medikamente, die für Katzen zugelassen sind. Gerade so Sachen wie diese monoklonalen Antikörper, wenn man dann nur einmal im Monat eine Spritze geben muss bei einer Katze, das wäre ein Träumchen, muss ich sagen. Darauf freue ich mich, dass das irgendwann hoffentlich mal funktioniert. Katzen liebe ich, aber die sind immer schwieriger, was die Behandlung angeht. Also man kann der Katze zum Beispiel nicht sagen, friss mal die Ausschlussdiät, sondern die Katze sagt, ach nö, das mag ich nicht, das mag ich nicht, das könnte ich mal probieren und dann mag die Katze das 2-3 Tage und dann mag sie es wieder nicht. Das heißt, bei der Katze muss man immer ein bisschen härter arbeiten, sage ich jetzt mal so. Und Katzen können sich auch tatsächlich zu Tode hungern. Die können in eine metabolische, in eine Stoffwechsellage kommen, wo die tatsächlich dann Fettleber kriegen und sterben können daran. Das heißt, man darf da auch nicht wie beim Hund hart sein und sagen, okay, du magst das nicht, du frisst das jetzt trotzdem oder sonst nehme ich es wieder weg und dann kriegst du morgen das Gleiche wieder. Da muss man wirklich drauf eingehen. Und bei Katzen gibt es einfach weniger an Medikamenten, die zugelassen sind. Aber insgesamt sind wir schon mittlerweile mit den Medikamenten wesentlich besser aufgestellt, als wir es vor 10 oder 20 Jahren waren. Mit den Januskinase-Inhibitoren, wo es ja mittlerweile 3 gibt, mit den monoklonalen Antikörpern. Das macht schon Spaß, muss man sagen. Und wie gesagt, jeder Hund ist anders, jede Erkrankung ist anders, jeder Besitzer ist anders und man muss es halt wirklich auf die Situation abstimmen. Und die gute alte Immuntherapie ist immer noch ein Thema und was heißt immer noch, die wird auch immer wichtig bleiben, denke ich mal, weil es halt das Einzige ist, was es an der Wurzel packen kann. Wichtig ist auch, wir finden immer mehr raus über Verschlimmerungsfaktoren, das heißt Parasitenprophylaxe, das heißt Hautbarrierefunktion, das heißt die Dysbiose, das muss man halt alles angehen. Das reicht in der Regel bei komplizierteren Fällen zumindest nicht, einfach nur ein Medikament zu geben und das war's dann, sondern man muss es wirklich ein Managementprogramm zurechtschustern, individuell für jeden Patienten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir kriegen auch ganz viele Problemhunde, Angsthunde, Angstkatzen, wobei wir den Vorteil haben, dadurch, dass wir halt uns Zeit nehmen für die Patienten, also für einen Erstpatienten nehmen wir uns immer 1 Stunde Zeit und wenn es länger braucht, dann nehmen wir uns auch mal mehr Zeit. Da kommen die schon mal rein und kommen erstmal ein bisschen runter. Wir haben nicht so die klassischen Tierarztgerüche. Es ist nie, dass das Wartezimmer voll ist und dass die sich dann so gegenseitig so aufheizen, sage ich mal, oder dass ein Hund neben der Katze sitzt. Wir haben ein spezielles Katzenzimmer, wo die dann direkt reinkommen, wo wir Pheromone haben. Ganz oft hören wir, die Katzen sind einfach viel entspannter hier, aber auch Hunde, weil wir einfach den Luxus der Zeit haben und dass wir nicht 5 Patienten gleichzeitig in der Praxis haben, sondern wir können uns speziell auf den einen Patienten konzentrieren. Wir arbeiten auch katzenfreundlich, also wir haben Cat-Friendly-Zertifizierung, was mir auch ganz wichtig ist. Und da ziehen wir auch alle in der Praxis an einem Strang. Das macht richtig Spaß. Wir haben auch jetzt eine ganz tolle neue Mitarbeiterin, die auch Hundetrainerin ist und im Tierschutz wirklich sehr engagiert ist, die auch da nochmal ein bisschen Impulse gibt. Ich habe schon eine ganz langjährige, ganz tolle TFA, die auch super das alles managt und auch super die Narkosen managt und so weiter. Also wir sind auch ein wirklich, ich finde, tolles Team. Ich bin natürlich voreingenommen. Aber es macht richtig Spaß und ich glaube, das kommt auch bei den Leuten rüber und trägt dann auch hoffentlich zur Entspannung so ein bisschen bei.
Ganz entspannt findet man übrigens die Kontaktdaten von Ariane Neuber-Watts und der Praxis in den Shownotes. Genauso wie den Link zum Artikel.
Gibt es nochmal den Artikel?
Interessant. Den gibt es auf Just for Vets und der erscheint auch in der Printversion der Katzenmedizin Nummer 28. Ich werde nochmal auf den Kongress, auf den Dermatologenkongress hinweisen, der in Düsseldorf stattfindet, in den Shownotes. Und mir fällt sicherlich noch ein bisschen was ein.
Und wenn euch Wettrekorder gefällt, erzählt es gerne weiter. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen habt, schreibt uns. Ihr findet uns auf LinkedIn, ihr findet uns bei Insta. Ihr könnt moll@mollmedia.de hinschreiben oder wettrekorder@saschaschiffbauer.com. Ihr könnt uns also erreichen. Wir hören gerne zu und freuen uns. Schön, dass ihr reingehört habt. Und jetzt hören wir ganz zum Schluss nochmal Dr. Watts, wie sie eine Patientin verabschiedet. Und das ist auch ganz spannend, weil es nochmal dieses Ding ist, alle Klarheiten wirklich mit auf den Weg zu geben, alle Unklarheiten zu beseitigen. Also schön, dass ihr dabei wart. Und jetzt nochmal Ariane Neuber-Watts.
Ciao, ciao.
Läuft das jetzt?
Nein, ich schicke Ihnen einen Bericht. Wenn Fragen sind, dürfen Sie sich auch jederzeit gerne melden. Ich gebe Ihnen gleich noch das Algenöl, das Shampoo und die Mousse. Und dann würde ich Sie gerne, wie gesagt, in 4 Wochen wieder sehen.
Sehr schön.
Ja?